insbesondere daran, als dass wir in der nächsten Sitzung von Ihnen, also des Fachausschusses, dann einen größeren Agendapunkt haben. Da wird dann auch der Professor Stiebi wieder zugegen sein und wir werden Sie dann halt da etwas ausführlicher durch den aktuellen Stand des Standardentwurfs führen. Im Vergleich zur letzten Sitzung, als wir hier zusammenkamen, hat in der Zwischenzeit die 12. Sitzung der AG Konsolidierung stattgefunden. Das war praktisch der Nachholtermin zu der Sitzung, die leider im Juni ausfallen musste und wurde jetzt am 25. August nachgeholt. Da haben Sie ja in den Unterlagen dann auch das Protokoll dazu erhalten. Ich glaube, was, wie gesagt, wenn man auf die inhaltlichen Themen dann in der nächsten Sitzung zu sprechen kommt, was jetzt organisatorisch noch erwähnt werden könnte, ist, dass in der letzten Sitzung zwei weitere Mitglieder der Arbeitsgruppe ihre Zusage für die weitere Mitarbeit, also auch dann bei der Überarbeitung von DRS 8 und DRS 9 gegeben haben, sodass man schon jetzt sagen kann, dadurch, dass sich alle Personen bis auf eine bis jetzt geäußert haben, die Arbeitsgruppe in ihrer bisherigen Zusammensetzung also nahezu vollständig erhalten bleibt. Und ich glaube, das ist dann auch eine sehr gute Basis für die Verbindung von den DRS-4-Themen mit der Überarbeitung des DRS-8 und DRS-9. Ansonsten hatten wir in der Arbeitsgruppe auch das Thema Billrug diskutiert. Insbesondere die Themen, die dann halt für die Erarbeitung des DRS-4 relevant waren. Und da ist es so, haben Sie ja wahrscheinlich auch dem Protokoll entnommen, dass wir das in gewisser Weise antizipieren, beziehungsweise bei dem einen Thema, also bei den Zwangserleichterungen zum Paragraphen 301 Absatz 2 Satz 3 HGB, da ist es so, dass der Herr Stiebi einen Formulierungsvorschlag gemacht hat und den bringt Ihnen die Frau Bultmann dann im Anschluss gleich mit. Ansonsten...
Entschuldigung. Paragraph 309 Absatz 2, ja. Ist das auch die Frau Bultmann?
Da ist, da haben wir jetzt der Frau Bultmann bis auf den Passus, der jetzt hier im Passus im Protokoll ist, an der Stelle nichts weiter dazugegeben, sondern nur bezüglich der Zwangserleichterung. Mhm. Aber wie hier aus dem Protokoll zu entnehmen ist, ist die AG schon der Meinung, dass die Änderungen am Paragraphen 309 nicht ganz glücklich sind, beziehungsweise auch vielleicht nicht ganz zielführend und dass wir deswegen jetzt, was unsere Formulierung im Standard betreffen, das Thema erstmal weiter beobachten würden, also zumindest bis zum Regierungsentwurf, bis sich dann irgendwelche, wie soll man sagen, neuen Regelungen nochmal verfestigen und dass wir dann im Standard erst darauf reagieren würden.
Also ich will nochmal fragen, ich habe jetzt leider das HGB respektive den Richtlinientext nicht dabei, also ich habe auch gesehen bei uns, dass es da durchaus unterschiedliche Verständnisse gab. Jetzt muss ich gerade mal gucken, in dem Paragraph 309 Absatz 2 soll ja jetzt statt darf ergebniswirksam nur aufgelöst werden, künftig gesagt werden kann ergebniswirksam aufgelöst werden. Also, ich will es mal so sagen, der 309 Absatz 2 regelt den Fall eines passivischen Unterschiedsbetrages aus der Kapitalkonsolidierung. Er regelt bisher zwei Fälle und sagt wohl in den Zusammenhängen, darf ergebniswirksam nur aufgelöst werden. Und jetzt soll es künftig heißen, kann ergebniswirksam aufgelöst werden. Da hatten wir gesagt, das halten wir für missverständlich, weil es muss erfolgswirksam aufgelöst werden. Das ist also kein Wahlrecht, sondern es ist zwingend. So, und dann sagt aber jetzt die Arbeitsgruppe zu DRS4, diese neue Nummer 3, die sei redundant, weil man sagt im Grunde genommen, der Fall der Nummer, also ich sag's mal so, die Nummer 1 ist ja der Fall, ich antizipiere im Kaufpreis bereits künftige Aufwendungen oder Verluste des zu erwerbenden Tochter oder des erworbenen Tochterunternehmens. Der Herr Küting hat früher mal sehr plastisch gesagt, dieser passivische Unterschiedsbetrag hat eigentlich den Charakter einer quasi Drohverlustrückstellung. Ich habe einen Passivposten und so wie die Aufwendungen kommen, verbrauche ich erfolgswirksam diesen Passivposten, damit die G&V insoweit verlustfrei gestellt wird. So. Und der zweite Fall ist ja der, den man so als Lucky Ball bezeichnet. Verstehen Sie, vielleicht ist es nur jetzt sprachlich ein Unterschied, aber die ganzen technischen Unterschiedsbeträge, verstehen Sie, die sind meines Erachtens durch die Nummer 2 nicht erfasst. Deshalb ist für mich nicht nachvollziehbar, weshalb die Arbeitsgruppe sagt, ist redundant. Und vor allem, den Fall haben wir hier gemacht, verstehen Sie, dass wir gerade den Fall haben, Erwerb in 01, erstmalige Konsolidierung in 05 und dann Wahlrecht, ich konsolidiere auch die Wertverhältnisse 05. Es entsteht in Höhe der erwirtschafteten und tesorierten Gewinne ein passivischer Unterschiedsbetrag, den wir gerade erfolgsneutral in die Gewinnrücklagen einstellen wollen. Verstehen Sie, der ist ja durch den Nummer 2 zweimal nicht erfasst. Ja, deshalb ist mir nicht so klar, wie die Arbeitsgruppe zum Ergebnis kommt, diese Ergänzung Nummer 3 ist redundant. Wir hatten gesagt, wir sehen da schon Anwendungsfälle, nur durch die Formulierung darf ergebniswirksam aufgelöst werden. Verstehen Sie, ist vielleicht ausgeschlossen die Möglichkeit, dass man es erfolgsneutral behandelt. Und das wäre gerade für diesen technischen passivischen Unterschiedsbetrag die eigentlich gebotene Lösung.
Deswegen sagt die Arbeitsgruppe auch zusätzlich zu dem, was Sie gesagt haben, dass eine explizite Klarstellung der bilanziellen Behandlung von technischen passiven Unterschiedsbeträgen wünschenswert wäre. Also das Themenfeld, auf das Sie hinweisen, ist der Arbeitsgruppe auch durchaus bewusst. Allerdings würde man sich es dann tatsächlich an etwas prominenterer Stelle oder beziehungsweise explizit herausgehoben im Text dann auch wünschen.
Also im Sinne davon, dass man eine Nummer 3 macht und in der die Fälle ausdrücklich anspricht und okay.
Beispielsweise. Okay. Gut. Ansonsten ist zu sagen, dass das Ziel der Arbeitsgruppe weiter darin besteht, Ihnen bis zum Jahresende dann den vollständigen Entwurf vorlegen zu können. Mit dem vollständigen Entwurf ist dann natürlich sowohl der Standardentwurf als auch der Entwurf der Begründung gemeint. Wir werden die 13. AG-Sitzung voraussichtlich Anfang November haben. Das ist das, was jetzt auf Basis der Doodle-Abfrage sozusagen als die wahrscheinlichste Variante im Raum steht. Und wir würden uns natürlich vorbehalten, dass wir dann, je nachdem wie es zeitlich hinzubekommen ist, zusätzlich noch entweder noch eine Präsenzsitzung oder aber zumindest noch eine Telco abhalten können, um dann halt die jeweiligen Entwürfe, ich sag jetzt mal platt, einfach glatt zu ziehen. Liegt auch daran, dass wir eigentlich in der letzten Sitzung, jetzt mal mit Ausnahme des Themas Anhangangaben, wo ja aber ohnehin keine ausführlichen oder zusätzlichen Darstellungen vorgesehen sind, eigentlich dann auch einmal durch die Gliederung durch sind und dementsprechend alle Themengebiete diskutiert haben. Das wird in der nächsten Sitzung nochmal fortgesetzt, beziehungsweise dann vielleicht sogar abgeschlossen, sodass wir, wie gesagt, durch das Arbeitsprogramm, das Sie uns mitgegeben hatten und das sich auch die AG in der Folge noch selber etwas aufgearbeitet hatte, dann eigentlich einmal durch sind. Und deswegen, das wäre dann halt die Grundlage, dass wir sagen können, dass wir das Ziel haben, bis zum Jahresende dann den Standardentwurf und den Begründungsentwurf dann vorlegen zu können.
Das heißt aber, gemäß Top 9 haben Sie jetzt verschiedene Punkte dann ausgeklammert, ne?
Genau, also hier ist ja nochmal aufgeführt, dass wir zu den Transaktionen unter gemeinsamer Beherrschung und auch zum umgekehrten Unternehmenserwerb nach dem aktuellen Diskussionsstand der AG jetzt keine Textziffern oder keine Regelungen aufnehmen würden. Sollte das von Ihnen explizit gewünscht werden, dann können wir das ja vielleicht in der nächsten Sitzung auch nochmal diskutieren, wenn Sie nochmal sehen, wie umfangreich der Standard ist, welche Sonderfälle oder Detailfälle schon alles enthalten sind. Und wenn Sie dann zum Ergebnis kommen, dass das zwei Themengebiete sind, die Sie doch in irgendeiner Form noch adressiert haben wollen, dann würde ich vorschlagen, dass wir das dann vor der Basis des gesamten Werks vielleicht in der nächsten Sitzung dann nochmal überlegen.
Also ich habe zu dem Protokoll so zwei, drei Anmerkungen. Das können wir im Zweifel auch das nächste Mal machen. Meistens vergesse ich es dann aber. Ich kann es vielleicht mal ganz kurz sagen auf Seite 6. Da wird in der Mitte gesagt, konzerninterne Umwandlungsvorgänge dürfen gemäß keinen Einfluss haben. Das ist grundsätzlich richtig, aber da würde ich noch vor keinen das Wort grundsätzlich einfügen. Denn nehmen Sie nur mal den Fall, Sie haben ein Mutterunternehmen, das hat eine 80-prozentige Tochter Dann haben Sie bisher im Konzern, haben Sie insoweit einen Ausgleichsposten. Wenn jetzt die Tochter auf die Mutter upstream verschmolzen wird, das ist eine konzerninterne Verschmelzung, würde man grundsätzlich sagen, kein Einfluss, aber da fällt der Ausgleichsposten weg. Also deshalb grundsätzlich. Dann Top 6 in der Mitte, die AG entscheidet sich dafür, im Standardentwurf auf die Forderung einer Zwischenergebniseliminierung zu verzichten, sofern die Auswirkungen unwesentlich sind. Da sehe ich ganz klar die Handschrift des Kollegen Deubert, KOR. Also da habe ich mir einen ganz großen Ausrufezeichen dran gemacht. Auch die Vorstellung, ich habe 40% erworben, erwerbe 20% hinzu. Also da habe ich gar keinen Zweifel, dass man da eine vollständige Neubewertung macht. Zwischenergebniseliminierung. Ich weiß, dass er da so einen Punkt hat, der ist interessant. Aber da muss ich sagen, das muss man vormerken. Das ist die Handschrift, wo ich dann gelesen habe, Kollege Deubert bereitet etwas vor. Da habe ich schon so nach dem Motto, wer schreibt, der bleibt.
Also den Punkt müssen Sie ja nächstes Mal sowieso.
Ja, nee, das muss ich mal auf Wiedervorlage legen.
Also es ist tatsächlich ein Thema, was wir nächstes Mal mitbringen. Von daher, da werden Sie gar nicht dran vorbeikommen. Und deswegen, da gehen wir nochmal drauf ein.
Okay. So, und dann Top 7. Das ist vielleicht mal so ein ganz grundsätzlicher Punkt, den wir mal vielleicht 2 Minuten erörtern können. Da steht, aus Zeitgründen findet keine Erörterung des Beispiels zum Ansatzwahlrecht für aktive, latente steuernde Neubewertungsbilanz statt. Also ich weiß, dass ein Herr Schmidt bei dem Herrn Kirsch von uns promoviert hat zum Thema Kaufpreisallokation nach HGB. Ja. Und da steht die Aussage drin, wenn ich ein Tochterunternehmen erwerbe, also einen Anschaffungsvorgang abbilde, dann gäbe es Wahlrechte. Das ist ja hier gemeint für den Fall der aktiven latenten Steuer. Also ich habe mal gelernt, wobei ich auch nicht im Vorfeld gefragt habe, wie ich es genau begründe, aber ich habe mal gelernt, bei Anschaffungsvorgängen gibt es keine Wahlrechte, sondern alles, was ich anschaffe, ist anzusetzen, Punkt. Das heißt, ein Aktivierungswahlrecht oder ein Passivierungswahlrecht bei einem Anschaffungsvorgang gibt es nicht. Das sieht der Herr Schmidt anders, ich weiß nicht, ob er sich da auf Bethke oder Kirsch bezieht, ja, aber das wäre für mich nochmal eine Frage. Ich persönlich meine, bei Anschaffungsvorgängen gibt es keine Ansatzwahlrechte. Und das ist ja genau die Frage hier, ob ich eine Neubewertungsbilanz für die aktiven, latenten Steuern Ansatzwahlrecht habe. Da würde ich sagen, in einem Anschaffungsvorgang muss ich alles ansetzen, da gibt es keine Wahlrechte. Wobei ich mich da auch nochmal fragen müsste, aus was sich das bei mir ergibt. Aber das ist für mich so ein fester Grundsatz. Oder ich weiß nicht, spontan würden Sie die Auffassung teilen, dass wenn ich, jetzt nehmen wir mal den Fall altes HGB, wo wir noch Aufwandsrückstellungen haben. Und angenommen, der Erwerber der Veräußerer hatte Aufwandsrückstellungen gebildet. Die Sachverhalte gibt es grundsätzlich. Es ist natürlich keine Drittverpflichtung in dem Fall. Aber ich persönlich meine, einen Grundsatz zu kennen, dass bei Anschaffungsvorgängen es keine Ansatzwahlrechte gibt. Das kann man natürlich noch sagen, das gilt sicherlich zunächst mal für Vermögensgegenstände und Schulden. Das ist ja hier eher so ein Abgrenzungsposten. Aber das ist eben etwas, was ich aus der Dissertation mal gelesen habe. Und wo ich mich selber jetzt gerade schwer tun würde zu sagen, warum es nicht gilt. Aber für mich gelten solche Wahlrechte nur sozusagen eigentlich nach dem Erwerb, wenn sich der Vorfall bei mir ereignet. Also das ist für mich jedenfalls da auch nochmal so ein Posten.
Da haben Sie aber noch keine abschließende Meinung, ne? In dem
wie gesagt, es gibt einen... Es soll ein Beispiel diskutiert werden, das haben wir in der letzten Sitzung nicht geschafft, ist für die nächste Sitzung vorgesehen. Parallel dazu, also zur Vorbereitung der nächsten Sitzung, hatte sich der Herr Deubert ja auch bereit erklärt, passend zu dem Beispiel halt auch schon mal einen Formulierungsvorschlag, um Zeit zu gewinnen, vorzubereiten. Und deswegen kann ich dem Ganzen natürlich auch nicht vorgreifen, sondern würden wir dann auf Basis der nächsten Sitzung dann hier nochmal eine Rückmeldung bzw. eine Diskussion ermöglichen.
Aber wie gesagt, vielleicht können Sie zumindest mal die Arbeitsgruppe noch mal reintragen. Ich weiß, wie gesagt, dass ein Herr Schmidt, das ist ein Doktorand von dem Herrn Bethke oder Kirsch gewesen, der hat in seiner Arbeit diese Auffassung vertreten. Und wie gesagt, wenn man das mal kurz kontrastieren würde mit der Vorstellung, bei Anschaffungsvorgängen gibt es keine Ansatzwahlrechte. Da ist alles anzusetzen. Das würde jetzt in meiner Vorstellung bedeuten, aktive Erklärungssteuerung muss ich ansetzen. Da kann ich also nicht auf 274 korrigieren und sagen, da steht Wahlrecht drin. Okay. Das ist schon kurios. Wie gesagt, wenn ich darüber nachdenke, wie ich das begründe, merke ich auch, dass ich Schwierigkeiten habe. Ich glaube, der Punkt ist ja der, es ist ja dann vielleicht nur eine Frage, geht eben dann der Aktivposten in den Goodwill. Aber ich glaube, das muss ich dann auch für mich nochmal untersuchen.
So wie ich Sie verstanden habe, ist die nächste AG-Sitzung erst wieder nach unserer nächsten Sitzung, oder? Oder
jetzt vorher? Genau, also es ist voraussichtlich Anfang November, also sprich, das wäre dann in der Woche nach Ihrer Sitzung, sodass dieses Thema jetzt insbesondere und halt auch das Thema Anhangangaben dann eins wäre, was wir in der nächsten Sitzung noch nicht mitbringen. Aber andere Themen, beispielsweise mehrstufige Konzerne und Ähnliches, was jetzt in der letzten Sitzung diskutiert wurde, Übergangs- und Endkonsolidierung, das wären die Themen, die wir dann eher Ihnen mitbringen. Und ich glaube, da werden wir auch eine gewisse Zeit mit zubringen können.
Wie muss ich mir dann den weiteren Fortgang vorstellen, wenn zum Jahresende der Entwurf an den HGBV-Ausschuss vorgelegt werden soll, aber im Prinzip Themen, die noch in der Sitzung, die nach der nächsten HGBV-Ausschusssitzung stattfinden, nicht berücksichtigt sind?
Also wir haben ja noch...
Denn das wird ja eng.
Also wir haben ja noch die gemeinsame Sitzung Anfang Dezember, sodass ja ein Tag HGB-Fachausschuss besteht. Da würde ich jetzt erwarten, dass wir da auch nochmal vorstellig werden. Und dann müssen wir auf der Basis, also sprich nach der gemeinsamen Sitzung, dann entscheiden, wie rund der Stand schon ist und wie dann auch der Fachausschuss selber dann vielleicht noch ein oder zwei nächste Schritte sieht oder als notwendig erachtet. Aber grundsätzlich hätten wir, wie gesagt, für den einen Themenblock die nächste Sitzung, also Ende Oktober, und dann für den Rest und dann halt Anfang Dezember.
Danach, wenn der Entwurf vorliegt, wie viel Zeit bekommt der Fachausschuss?
Der Fachausschuss ist ja grundsätzlich derjenige, der hier sowohl am Gaspedal als auch an der Bremse sitzt und das entscheiden kann, was, also das liegt, ist Ihnen natürlich völlig freigestellt, was aber wiederholt aus der AG vorgetragen wurde, ist, dass man sich für eine etwas längere Kommentierungsfrist einsetzt, weil es doch irgendwie ein recht umfangreicher Sachverhalt ist und dass die Leute, die sich dann zu einer Kommentierung berufen fühlen, wozu sie auch aufgerufen sind, dass denen dann halt auch zeitlich alle Möglichkeit gegeben werden soll und da nicht irgendeine Restriktion dann gerade, wenn es um die Busy Season geht, da noch irgendwie auferlegt werden soll.
Fällt mir jetzt gerade spontan ein, gab es eigentlich schon mal eine neue Diskussion zum Thema, wie man eine außerplanmäßige Abschreibung auf den Geschäfts- oder Firmenwert bestimmt? Also das Letzte, was ich in Erinnerung habe, war ja so eine konzeptionell absolut brillante Formulierung, die aber im Grunde genommen nichts anderes ist als der Impairment-Test nach US-GAAP. Also dass ich im Grunde genommen auf den Zeitpunkt der Beurteilung, ob eine außerplanmäßige Abschreibung vorliegt, eine fiktive Kaufpreisallokation machen müsste. Und das ist, glaube ich, konzeptionell das Einzige, was eigentlich richtig wäre, aber also das kann ich mir nicht vorstellen, also dass das gewollt ist.
Also ich glaube, wir waren in der letzten Sitzung, also in dem wir über das Thema diskutiert hatten, ja auch so verblieben, dass man sagt, und konzeptionell macht das alles Sinn. Frage ist, wie ist es pragmatisch? Und wir hatten uns, glaube ich, damals mitgenommen, dass wir das dann halt auch nochmal als explizite Frage an die Rückmeldenden mitnehmen. Das heißt, was wird in der Praxis gemacht, beziehungsweise was ist denn wirklich forderbar, sage ich jetzt mal vereinfacht. Und also dass wir das vielleicht auch nicht abschließend beantworten, das Thema, sondern dass wir das halt, wie gesagt, insbesondere auch in die Konsultation dann nochmal mitnehmen.
Ja. Nee, aber sehen Sie, ich glaube, ich will den Punkt nochmal machen. Der Punkt ist der, Sie haben einen Erwerb eines Tochterunternehmens. Sie machen eine Kaufpreisallokation. Es ergibt sich ein Geschäfts- oder Firmenwert als Residuum, angenommen 1.000. Am nächsten Bilanzstichtag überprüfen Sie jetzt, abseits der planmäßigen Abschreibung, liegt eine Wertminderung vor. Und jetzt sagen die amerikanischen Regeln eigentlich, macht man für das Tochterunternehmen auf den 31.12. des Folgejahres so eine Art fiktive Kaufpreisallokation. Das heißt, ich nehme den Buchwert, ich frage mich, was ist der Fair Value des Tochterunternehmens am 31.12.? Ich mache dann eine fiktive Kaufpreisallokation. Aus der ergibt sich dann residual wieder der Geschäfts- oder Firmenwert. Und jetzt kann ich Geschäfts- oder Firmenwert mit Geschäfts- oder Firmenwert vergleichen. Und das bedeutet aber, dass Sie eigentlich zu jedem Testzeitpunkt müssen Sie eigentlich eine Kaufpreisallokation machen, will heißen, Sie müssten für vielleicht Immobiliengutachten einholen oder für Immaterielle, die müssen Sie ja auch wieder identifizieren. Und das ist konzeptionell, glaube ich, der einzig richtige Weg. Aber das ist ja gerade der Burden, den selbst das IASB nicht auf sich genommen hat. Und ich muss sagen, mir wird immer suspekter, wie man eigentlich im HGB Geschäfts- oder Firmenwerte auf Wertminderung prüft. Denn das ist meines Erachtens gar nicht richtig möglich, denn genauso wie man sich nach IFRS 3 von dem Geschäfts- oder Firmenwert einer Akquisition löst, verstehen Sie, ist es doch im HGB nicht anders. Sie können doch nicht sagen, den Goodwill eines Unternehmens, das Sie in Ihren Konzern integrieren, den kann ich noch irgendwie genau abgrenzen. Und deshalb, verstehen Sie, ist diese Idee international. Ich habe einen Topf CGU, der ist zwar unschön, weil Sie da die Dinge vermengen, aber verstehen Sie, so eine einzelerwerbsorientierte Bewertung eines Goodwills, die halte ich im Prinzip fast für unmöglich.
War das ja kein Problem, da hatten wir die Pflichtabschreibung. Ne? Jetzt, wo es geöffnet wird, ist es ein Problem.
Mehr gibt es von meiner Stelle nicht zu sagen, von daher, Herr Keller, Sie nochmal?
Naja, ich wollte eigentlich doch nochmal kurz auf die Sonderfälle. Mir wäre es schon ein Anliegen, dass man das Thema Transaktionen unter gemeinsamer Beherrschung irgendwo mal thematisiert. Ne? Also ich weiß, dass natürlich sehr viele andere wichtige Detailfragen in dem umfangreichen Standard geklärt sind, aber ich meine, Herr Oser hat es auch schon im Aufsatz letztendlich niedergelegt und das ist faktisch, ist es schon ein Thema der Praxis. Und nachdem jetzt auch der Spielruck da nichts dazu machen möchte, glaube ich, wäre es schon auch was, was wir als HGB-Fachausschuss irgendwann mal in die Welt tragen sollten.
Würde man sich dann an der Stelle nicht zwangsläufig die Frage stellen, ob man über das Gesetz hinausgeht und sich dann sofort wieder in gewisser Weise angreifbar machen? Fragezeichen?
Naja, das sehe ich, glaube ich, an der Stelle jetzt nicht. Das ist, glaube ich, eine Auslegung des Gesetzes. Oder, Herr Kollege?
Also ich lese jetzt nur noch mal in den Beitrag, den der Herr Blöing vorhin eher kritisch erwähnt hat. Aber da steht, vor diesem Hintergrund wurde in den letzten Monaten mehrfach, nicht zuletzt auch in dieser Zeitschrift, eindringlich dafür geworben, Artikel 25 in nationales Recht umzusetzen. Das ist ja dieses Thema. Also, ich will mal so sagen. Also, ich persönlich würde sagen, verstehen Sie, die Praxis kommt auch so zurecht. Erstmal. Ich muss sagen, wenn ich...
Wo kein Kläger, da keine Richterin.
Nee, aber wenn ich teilweise vernehme, dass Bestätigungsvermerke eingeschränkt werden in Konzernabschlüssen, bei denen keine Neubewertung stattfindet, also das kann ich gar nicht teilen. Ich will mal so sagen, ich glaube, verstehen Sie, am Ende des Tages ist es so, glaube ich, so eine ganz richtig logische Antwort gibt es nicht. Ich glaube, der Artikel 25 eröffnet ja eigentlich das Wahlrecht. Und verstehen Sie, das Einzige wäre, wenn man es mal machen würde, dass man es eben dann auch im Gesetz hat. Dass man sagt, du kannst so oder so machen. Oder man sozusagen ringt sich eben durch zu sagen, du musst es so machen oder du musst es so machen. Und das, was ich ja gestern schon mal gesagt habe, mir ist es ehrlich gesagt am Ende des Tages fast egal, wie es gemacht wird, obwohl ich eine Präferenz für die Buchwertfortführung habe, aber sind Sie, am Ende des Tages muss es gleich gemacht werden. Und zwar im Zeitablauf und von den Einzelnen. Dann ist nämlich so diese Vorstellung von dem schmalen Bach einschlägig. Wenn alle es gleich machen, dann kann ich sie auch vergleichen.
Gut, kann ich ja mal mitnehmen und können wir das nächste Mal nochmal drüber reden dann.
So machen wir es.
Gut. Ja, Tim Jörg, vielen Dank.
Sehr gerne.